Herzlich willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 79 für den Juli 2024. Schön, dass Sie da sind. Ich muss mich erstmal entschuldigen dafür, dass die Fußnote diesmal säumig war. Auch mehr als nur 2-3 Tage. Ging nicht anders, wird aber wieder besser, das verspreche ich Ihnen. Die August-Fußnote ist ein kleines Jubiläum, die 80. Die wird auf jeden Fall pünktlich kommen, das gelobe ich Ihnen hoch und heilig. Und dann muss ich zum Anfang dieser Fußnote nochmal kurz zurückschauen und Ihnen berichten von einer Zuschrift, die mich im Laufe der letzten Wochen ereilt hat. Da ging es um ein Thema aus unserer März-Fußnote. Sie werden sich womöglich daran erinnern, ich hatte Ihnen berichtet über einen Fall, wo es ging um eine gemeinsame Wanderschaft zweier junger Leute auf die Rappenklammspitze im südlichen Bayern, ein mittelhoher Berg, den man zusammen erklimmen wollte. Hat nicht so geklappt, wie man sich das gedacht hatte. Man hat sich verirrt, es wurde dunkel, man war sich nicht ausreichend ausgerüstet. Der Heli musste kommen und dann gab es eine Rechnung für 8.000 Euro. Sie bezahlte die, er wollte nicht mitzahlen und sie nahm dann bei ihm Regress. Und das Ganze war aber nicht erfolgreich, weil, schauen Sie selbst in die März-Fußnote rein, weil es im Wesentlichen so die Begründung des Gerichts eine Eigengefährdung war, weil es genügend Risikobewusstsein gab bei der Person, die das Geld dann von ihrem Kurzzeitfreund haben wollte und damit wurde die Klage abgewiesen. Naja, der Fall ging noch weiter, allerdings nicht vor den Gerichten, sondern in der mündlichen Prüfung in Hessen. Ehrlich gesagt, als ich Ihnen den gebracht habe, habe ich ja kurz überlegt, ob ich das wirklich tun sollte. Der Fall war zu schön, zu blumig, um dann tatsächlich mal im Examen zu laufen. Aber Sie sehen, manchmal vertut man sich mit seiner Skepsis. Das war jetzt tatsächlich eine lohnenswerte Geschichte. Zeigt Ihnen, es kann durchaus nützlich sein, bei Hashtag Fußnote mit dabei zu sein. Aber schauen wir in die Zukunft. Was sind die Themen, die jetzt im vergangenen Monat mir auf den Schreibtisch gekommen sind und wo ich Ihnen jetzt empfehlen würde, die natürlich zusätzlich zu dem, was in den letzten Monaten lief, sicher mal anzuschauen, wenn Sie für das Examen präpariert sein wollen, aber auch wenn Sie insgesamt mit Blick auf Zivil- und Zivilprozessrecht auf dem Laufenden bleiben wollen. Beginnen wir wie immer mit dem Thema Gesetzgebung. Und da gibt es etwas, darauf haben wir echt schon lange gewartet, nicht 1 oder 2 Jahre, sondern ich würde fast sogar sagen 10 oder 20 Jahre. Europäische Nachbarn von uns machen das teilweise schon seit langem. Wir sind ein bisschen im Länder-Klein-Klein-Hick-Hack der Justizministerkonferenz bisher hängen geblieben. Und jetzt kommt tatsächlich doch mal ein Aufschlag für das Bundesrecht aus dem Bundesjustizministerium. Und das ist höchste Zeit. Es geht, wie Sie der Überschrift der Fußnote für diesen Monat entnehmen können, um ein Online-Verfahren, und zwar im für mich besonders interessanten Bereich der Zivilgerichtsbarkeit. Da gibt es jetzt ein Gesetz, da sagt schon im Namen, es soll ein Online-Verfahren geschaffen werden und genauer, es soll entwickelt und erprobt werden. Das ist ein bisschen etwas Neues, dass man etwas nicht fertig entwickelt hat und dann mit dem Anspruch in das Gesetz reingeht, dass das bis 100 oder 200 Jahre später oder auf Ewigkeit so bleibt, sondern dass man vielleicht bewusst bescheiden sagt, ja, wir wissen noch nicht ganz, ob das am Ende so stehen bleiben wird, aber wir spielen damit jetzt erstmal rum. Wir probieren es mal aus, bevor es nachher gar nichts wird. Genau das Richtige, was der Zivilprozess braucht, der ist letztlich von der Technik her ohnehin schon ziemlich überaltert und in dem Hin und Her eben der Länderjustizminister der Konferenz war was anderes im Moment einfach nicht denkbar. Und dann finde ich, es ist tatsächlich auch ein sehr, sehr guter Vorschlag geworden. Was ist konkret geplant? Es sollen eingeführt werden den neuen Paragraphen 1121 bis 1132 in der ZPO, also ein eigener Bereich. Und dort ist eben ein besonderes Online-Verfahren nun geregelt für kleine Forderungen im Streitwert von 5.000 Euro. Vielleicht werden damit mit der Erhöhung des Amtsgerichtsstreitwerts in absehbarer Zeit noch 8.000 Euro. Also all das, was im Moment bei den Amtsgerichten rumhängt, das soll künftig mit einem Online-Verfahren abgearbeitet werden. Und das möchte man erstmal erproben, für gar nicht so kurze Zeit. 10 Jahre sind vorgesehen als Erprobungsphase. Man spricht auch von einem Reallabor oder einer Regulatory Sandbox, also eine Spielwiese, wo man mal einfach ausprobieren kann, was mit diesem Probemodell an Herausforderungen verbunden ist, ob das sehr, sehr große Vorteile mit sich bringt oder ob man vielleicht manche Nachteile auch bisher übersehen hat. Und nach Ablauf dieser 10 Jahre soll es dann weitergehen, idealerweise, wenn es gut läuft, vielleicht sogar auch schon vorher, mit einem Wechsel dieses Online-Verfahrens zum Standardverfahren, dann ist es nicht mehr das Besondere, sondern dann wäre es das Default-Modell. Vielleicht auch mit einer Aufwertung, dass wir das nicht nur von den Amtsgerichten, sondern dann auch von den höheren Gerichten sehen. Das wird man sehen, vielleicht geht es am Ende des Tages auch schneller. Jedenfalls glaube ich gut, dass wir das jetzt mal im Gesetz wiederfinden werden. Wenn, das muss man mit aller Vorsicht sagen, der Entwurf, der im Moment jetzt vom BMJ kommt, wenn der tatsächlich den Gesetzgebungsprozess so passiert oder so ähnlich, wie wir ihn jetzt sehen. Ich halte es für denkbar, dass das sogar jetzt relativ relativ schnell geht, einfach weil es höchste Zeit dafür ist, dass wir das also noch in der laufenden Legislatur sehen. Ich bin mir sicher, wenn es nicht der Fall sein sollte, weil parteipolitisch das alles zerstritten wird, dann kommt das in der nächsten Legislatur wieder. Es ist einfach zu objektiv nötig, möchte ich mir anmaßen zu sagen, die ZPO da mal digital aufzuwerten, als dass auch eine Regierung irgendwelcher parteipolitischer Farbe sich dem auf Dauer verweigern könnte. Was ist konkret geplant? Nun, kein gänzlich neues Verfahren, sondern eine Abwandlung des Zivilverfahrens, wie wir das heute schon kennen. Allerdings, alles, was wir im Moment mit Schriftsätzen machen, beziehungsweise über irgendwelche elektronischen Postfächer vielleicht schon teilweise ins PDF gezogen haben, all das soll zukünftig online erfolgen. Es beginnt mit einer Online-Klage. Schon mal sehr gut, schon mal ein großer Fortschritt auch gegenüber dem, was wir heute im anwaltlichen Rechtsverkehr haben. Es soll dann natürlich nicht die Online-Klage bei Gericht ausgedruckt werden auf Papier, wie wir das heute kennen, sondern das Ganze soll online bleiben. Die Justiz möchte schaffen eine elektronische Kommunikationsplattform, und zwar als Bundesprojekt, nicht im Klein-Klein der Länder, da vieles an Justizsoftware wird heute auf Länderbasis teilweise in Länderzusammenschlüssen entwickelt. Und auf diese Plattform kann man dann alles hochladen, was vielleicht noch zu ergänzen ist. Urkunden, Beweisangebote, vielleicht auch Adressen eintragen von Zeuginnen und Zeugen, die geladen werden. Das soll gewissermaßen diese Kommunikationsplattform das Herz des Verfahrens sein. An das schriftliche Vorverfahren, dann das auf dieser Plattform stattfindet, würde sich normalerweise anschließen jetzt die mündliche Verhandlung. Da kennen Sie inzwischen hoffentlich schon mit zivilprozessualem Grundwissen den 128a ZPO. Es gibt auch die Möglichkeit inzwischen schon einer virtuellen Verhandlung. Allerdings ist das bisher eher nur so eine übertragene Präsenzverhandlung. Und das könnte sich auch hier wiederum in Zukunft ändern, dass wir dort etwas sehen, was näher an einer voll virtuellen Verhandlung ist. Ob man ganz auf die Übertragung aus dem Gerichtszimmer verzichten wird, wage ich mal zu bezweifeln. Aber vielleicht darf man mittelfristig sogar darauf hoffen. Eine solche virtuelle Verhandlung wird es in diesem Online-Verfahren als Standard geben. Es kann auch sein, dass etwas häufiger als heute auf die mündliche Verhandlung verzichtet wird. Da wird man sehen, da gibt es noch alle Optionen und da wird man sehen, was die Parteien und die Richterinnen und Richter daraus machen. Aus ihrer Auswahlmöglichkeit an der Stelle. Es soll vereinfachte Möglichkeiten weitergeben der virtuellen Beweisführung. Das ist im Grunde genommen sogar ein Absinken unter das, sagen wir mal, Beweisauthentizitätsmaß, das wir in der aktuellen ZPO niedergelegt haben, die einzelnen Vorschriften. Das wäre ein weiter Weg, den ich Ihnen an dieser Stelle erspare. Aber es ist mutig an der Stelle, muss man schon da sagen, was der Gesetzentwurf hier vorschlägt. Und es geht bis hin zum Ende des Verfahrens. Die Urteilsverkündung soll auch digital erfolgen. Nur das Zwangsvollstreckungsrecht, das soll sich an der Stelle nicht ändern. Vielleicht sind Sie ja gerade Hörerin oder Hörer einer Zivilprozessrechtsvorlesung. Vielleicht haben Sie Glück, dass es da sogar schon Aufnahme findet. Ansonsten sind Sie vielleicht dann so gerade drin in der Thematik, dass Sie tatsächlich den von mir in den Shownotes verlinkten Gesetzentwurf einfach mal lesen. Da sehen Sie auch eine Synopse, so dass Sie so ein bisschen ermessen können, was die Unterschiede sind. Es kommt eigentlich relativ leise daher, aber es wäre wirklich eine andere Erfahrung zu klagen. Ich glaube, viele jüngere Generationen wären sehr dankbar dafür, wenn das die Möglichkeit wäre, wenn Sie irgendwann in den Beruf reingehen, glaube ich, dann wüssten Sie das sehr zu schätzen. Und ich hoffe, dass ja die Generation, die jetzt am Ruder ist in der Gesetzgebung, dass sie es schafft, damit jetzt nicht noch 10 Jahre zuzuwarten und diesen eigentlich wirklich aus meiner Sicht sehr lohnenswerten Entwurf dann doch noch in spätere Legislaturen zu verschieben, sondern dass das tatsächlich jetzt mal kommt, selbst wenn es erstmal nur ein Probeverfahren ist. So viel zur Gesetzgebung. Das bringt mich an sich zu meinem zweiten Punkt der Literatur. Wobei, bevor ich Ihnen jetzt den ersten Aufsatz empfehle, muss ich tatsächlich schon mal vorgreifen eine Entscheidung, die nachher erst eigentlich in der Rechtsprechung drin ist. Denn meine erste Literaturstelle nimmt auf diese erste Entscheidung Bezug. Das ist ein bisschen eine ungewöhnliche Entscheidung, weil es keine ist vom Zivilgericht, sondern eine aus der großen Feder des Bundesverfassungsgerichts. Und ich mag sie auch schon mal am Rande erwähnt haben, aber ich möchte sie jetzt nochmal in die Mitte der Rechtsprechung der Fußnote stellen. Bundesverfassungsgericht vom 9. April 2024, Aktenzeichen 1 BVR 2017 aus 21. Worum geht's? Elternschaft oder genauer Vaterschaft. Das ist auch schon viel in sozialen Medien diskutiert worden. Sie sollten allerdings vielleicht sogar die Vorschrift mal gelesen haben. Es ist nichts, was so schwer verständlich wäre. Paragraph 1600 BGB, so viel kann man sich vielleicht sogar ganz gut merken. Da geht's um die Vaterschaft eines Mannes. Und bei der Vaterschaft wissen Sie vielleicht, das ist etwas, was zumindest nicht so sicher ist wie die Mutterschaft. Bei der Mutterschaft gibt es auch inzwischen reproduktionsmedizinisch einige Möglichkeiten, um das anders zu machen, als das früher immer war, um vielleicht Mutterrollen auch voneinander zu trennen. Ansonsten hieß es, Mater semper certa est, wer Mutter ist, ist immer nach 1591 BGB die Frau, die das Kind geboren hat. Bei der Vaterschaft ist das nicht so klar, da gibt es mehrere Rollen, die miteinander ein Stück weit in Konkurrenz stehen. Und damit ist gemeint vor allen Dingen einerseits die Person, die mit der Mutter zusammenlebt und die vielleicht auch sagt, ich möchte für das Kind sorgen, und eine gewisse Konkurrenz dazu, der genetische Vater, also die Person, von der das Kind genetisch abstammt, die in der Regel dann auch das Kind gezeugt hat. In wahrscheinlich 95% der Fälle, vielleicht auch 99,5% der Fälle, gibt es da keine Probleme. Es will nur einer die Vaterschaft übernehmen, und meistens ist auch derjenige, der das Kind gezeugt hat, derjenige, der sich um das Kind kümmern möchte. Aber das kann mal auseinanderfallen. Und so war es in diesem Fall, wo die Mutter mit einem nunmehr neuen Mann zusammengelebt hat, der gerne bereit war, sich um das Kind zu kümmern. Man spricht da von einer sozial-familiären Beziehung. Das Kind stammte aber von einem anderen Mann ab. Und dieser andere Mann, der hat sich nun darum gekümmert, diese Vaterschaft des mit der Mutter neuen lebenden Freundes oder Mannes anzufechten, weil er gesagt hat, ich bin der eigentliche genetische Vater. Ich möchte als Vater des Kindes anerkannt werden, mit allen Rechten und Pflichten, die damit verbunden sind. Und die Gerichte haben geurteilt auf Basis von 1600 Absatz 2 und 3 BGB und haben am Ende des Tages nach einem sehr langgezogenen, vielleicht auch strategisch von der Mutter langgezogenen Verfahrens festgestellt, na, das hat jetzt 2-3 Jahre gedauert, das Kind hat schon nicht nur die ersten Schritte gemacht, sondern ist bereits älter geworden, in das Kleinkindalter gekommen, und das hat vor allen Dingen den Mann als Vater kennengelernt, der mit der Mutter zusammengelebt hat, also der die sozialfamiliäre Beziehung hatte, wohingegen der genetische Vater immer nur eine Nebenrolle spielte und eine solche Beziehung nicht hat aufbauen können. Und damit wurde ihm die Anfechtung der vermuteten Vaterschaft des Freundes der Mutter versagt, dem genetischen Vater, und dagegen hat er sich gewehrt, weil er gesagt hat, das verstößt gegen mein Familiengrundrecht aus Artikel 6 des Grundgesetzes. In Artikel 6 steht vieles drin und noch viel mehr wird da rausgelesen, aber eben wird auch rausgelesen in 6 Absatz 2 des Grundgesetzes das Recht, ein Recht, das man als Elterngrundrecht bezeichnet, ein Recht, dass ich, wenn ich tatsächlich Vater eines Kindes bin, auch für dieses Kind sorgen darf. Jetzt ist es natürlich die Frage, was ist zuerst gewesen, die Henne oder das Ei? Bin ich überhaupt Vater des Kindes, fragt das BGB. Aber das Verfassungsgericht hat traditionell eigentlich die genetische Vaterschaft vielleicht nicht als die alleinige angesehen, es hat sie aber sehr, sehr hoch bewertet. Und diese schon bisherige Rechtsprechung wird eigentlich mit der neuen Entscheidung noch verstärkt. Es geht nicht nur im Artikel 6, sagt das Verfassungsgericht, um die Frage, wer kümmert sich faktisch um das Kind, der darf Vater sein, sondern es geht vor allen Dingen gerade auch um die genetische Elternschaft. Und wenn da jemand diese genetische Verbindung hat und er hat sich schon seit Jahren darum gekümmert, eine solche Vaterschaftsbeziehung irgendwie herstellen zu müssen, und er musste den langen Weg gehen, die Vaterschaft eines anderen anzufechten, um selbst sich als Vater anerkennen lassen zu können, dann muss das irgendwie geschützt sein. Dann darf nicht durch das Ablaufen von Zeit oder von Fristen dieser genetische Vater einfach von seinem Elterngrundrecht des Artikel 6 einfach befreit werden. Was heißt das in der Konsequenz? Da sind natürlich jetzt mehrere Möglichkeiten denkbar. Eine Möglichkeit ist, dass man dann sagt, dann muss halt der faktische Vater, also derjenige, der jetzt mal 2 Jahre mit dem Kind zusammengelebt hat, weil er der neue Freund der Mutter ist, dann muss der den Kürzeren ziehen. Es kann nur einer der Vater sein, und das wird dann wohl der genetische Vater sein. So traditionell ist das Verfassungsgericht aber nicht. Jedenfalls sagt es, das sei nicht zwingend. Zum ersten Mal an dieser Stelle sagt es, auch in Abkehr von früheren Entscheidungen, es ist durchaus auch denkbar, dass wir etwas haben, was es in der Rechtswissenschaft schon seit einiger Zeit so ein bisschen durch die Habilitationsschriften geistert, nämlich die sogenannte Mehrelternschaft. Nicht nur Vater-Mutter oder Mutter-Mutter-Vater-Vater, was ja seit einiger Zeit geht, also nicht mehr nur 2 Eltern, sondern auch mehr, vielleicht 3 oder sogar 4 Eltern, alles denkbar. Das Verfassungsgericht sieht sich mit Blick auf diesen Fall jetzt nicht in der Lage, das irgendwie dem Gesetzgeber vorzugeben. Es sagt nur, grundsätzlich wäre das denkbar. Und das bringt jetzt den Ball in das Feld des Gesetzgebers, der sich in Situationen wie dieser fragen muss, ja, wie ist das denn eigentlich? Wollen wir das dann vielleicht erlauben, dass wir 2 Väter haben und nur 1 Mutter? Dass wir sagen, es gibt halt mehrere Vaterrollen. Die eine erwächst aus dem genetischen Link und die andere erwächst aus einer faktischen Beziehung, die jetzt in den 2-3 Jahren des bisherigen Alters des Kindes erwachsen ist. Warum dann nicht nebeneinander? Warum muss man das so ausschließlich denken? gibt es auch Stimmen, die sich mit guten Gründen dafür aussprechen. Das Justizministerium hat schon natürlich jetzt auf die verfassungsgerichtliche Entscheidung mal so vorläufig reagiert und man hört daher, man will eher die Anerkennung des faktischen Vaters, also desjenigen, der mit dem Kind zusammenlebt, die will man erst einmal sperren, dessen Vaterrolle, bis der genetische Link festgestellt ist. Und was man sich im BMJ wohl eher nicht vorstellt, ist, dass wir tatsächlich eine Mehrelternschaft bekommen. Darauf nimmt nun wiederum einen Aufsatzbezug. Da bin ich jetzt wieder zurück in meiner Literaturschiene, also dem großen zweiten Punkt jeder Fußnote, den ich Ihnen ans Herz legen möchte, der nochmal eine andere Warte einnimmt dabei, wie sich jetzt das Familienrecht an dieser Stelle fortentwickeln könnte. Ein Beitrag aus der Feder der Münsteranerin Bettina Heiderhoff in der NJW 24 auf den Seiten 1700 bis 1703. Dieser Beitrag geht genau auf diese Entscheidung ein und sagt, ein bisschen offener als das Justizministerium, grundsätzlich die Meinung von Heiderhoff ist mehr Elternschaft durchaus etwas, was man erwägen kann. Mit guten Gründen, das ist etwas, mehrere Rollen, warum dann nicht? Man kann das Familienrecht auch fortentwickeln. Aber sie warnt ein bisschen, lass uns das an der Stelle nicht schnell machen. Wir kriegen da in dieser Legislatur so schnell wahrscheinlich keine Gesetzesreform mehr hin. Denn wir müssen auch bedenken, was passiert dann in der familiären Praxis, wenn wir das möglich machen sollten. Insbesondere die Warnung von Heiderhoff, was passiert eigentlich, wenn wir dann von Gesetzes wegen eine automatische Zuteilung des Sorgerechts an mehr als zwei Personen haben. Stellen Sie sich gerade den Fall vor, der dem Verfassungsgericht vorlag, den ich Ihnen da gerade geschildert habe. Eine Frau, die die Mutter des Kindes unzweifelhaft ist, dann eine Person, der Mann, mit dem sie zusammenlegt, der mit dem Kind bereits eine Beziehung hat, und dann kommt jetzt noch der genetische Vater dazu. Wenn das Gesetz jetzt sagen würde, die sollen alle drei das Sorgerecht haben, naja, dann ist das doch eigentlich auf Krawall ausgelegt. Und das sollte es nicht sein. Sorgerechtliche Entscheidungen müssen sehr, sehr einfach sein. Heiderhoff sagt, wenn wir da aber drei Leute einfach so miteinander verbinden, zum Beispiel im Bereich des Sorgerechts, dann ist das eine Art Zwangsgemeinschaft, und Zwangsgemeinschaft führt immer zu Konflikten und ist dem Kindeswohl nicht dienlich. Hat mir auch irgendwie eingeleuchtet. Und dann kommt man da raus aus der Lektüre der Entscheidung des Verfassungsgerichts und des Beitrags von Heiderhoff und denkt sich, muss man erstmal bescheiden sein, kleine Brötchen backen. So die ganz große, ganz einfache Lösung wird es wahrscheinlich nicht geben und vielleicht ist es tatsächlich nicht schlecht, ein bisschen drüber nachzudenken. Das bedeutet für Sie wiederum, hier würde ich sagen, ob da in der aktuellen Legislatur noch was passiert, kann theoretisch sein, dass das Justizministerium jetzt einen schnellen Schuss macht, der nicht in Richtung Mehrelternschaft geht. Zugleich bin ich mir sicher, das Thema Mehrelternschaft bleibt noch offen. Also wenn Sie mal eine Seminararbeit vor sich haben in den nächsten, vielleicht sogar auch Jahren, vielleicht sogar eine Doktorarbeit, auch wenn dazu schon einiges geschrieben worden ist, könnte ich mir vorstellen, dass jetzt mit Blick auf die neue Literatur und vor allen Dingen auf die Verfassungsgerichtsentscheidung da noch weiterer Forschungsfreiraum ist. Und das wäre nicht das uninteressanteste Thema. Ich weiß, dass das Familienrecht manchmal an den Unis nicht ganz so groß geschrieben wird, aber es ist lohnenswert. Es kommt aus der Mitte des Lebens der Menschen. Und deswegen, wenn Sie sich dafür begeistern können, dann wäre das, glaube ich, eine gute Sache, da mal ein bisschen näher hinzuschauen. Mein zweiter Literaturbeitrag, den ich Ihnen empfehlen möchte, ist einer aus dem altehrwürdigen ACP, Archiv für die zivilistische Praxis, das Sie wahrscheinlich nicht jeden Tag unterm Kopfkissen haben. Es ist aber einer mit einem Problem, mit dem Sie sich todsicher schon rumgeschlagen haben. Nämlich die Schadensersatzkategorien der Paragraphen 280 folgende. Das kommt doch in jeder Schuldrechtsvorlesung, in jedem Repetitorium und dazwischendurch in drei Klausurenkursen rauf und runter dran. Wie ist das denn eigentlich mit dem Schadensersatz statt und dem Schadensersatz neben der Leistung? Häufig hört man das bei mir nicht so besonders beliebte Wort Abgrenzung. Dazu gibt es jetzt genau zu diesem Thema einen Beitrag aus der Feder von Jan Hellwig im ACP aus dem diesjährigen Jahr 2024, Seiten 188 bis 214. Und der fragt: Ja, sage mal, liebe Leute, diese Schadensersatzkategorien, die tragt ihr wie so einen heiligen Gral vor euch her. Braucht's das eigentlich? Ist es eigentlich das, diese Alternativität zwischen Schadensersatz statt und neben der Leistung, diese große Unterscheidung dieser beiden Schubladen, ist es eigentlich das, was der Gesetzgeber damals bei der Schuldrechtsreform vor 25 Jahren wollte? Und wenn ich schon so frage oder wenn Hellwig schon so fragt, dann heißt das fast schon, die Frage zu verneinen. Tatsächlich findet er durch eine Analyse gewissermaßen der jüngeren Rechtsgeschichte, er muss nur 25 Jahre zurückschauen, heraus, nein, das hat der Gesetzgeber eigentlich gar nicht sagen wollen. Der wollte eigentlich nur, dass wenn man Schadensersatz statt der Leistung verlangt, also so eine Art größeren Schadensersatz, dass das nicht schon der Fall sein soll, wenn man irgendwie eine kleine Bagatelle hat. Es ist aber nicht gedacht als die große Alternativität, an der sich dann Dogmatiker für Jahrzehnte lang abarbeiten sollen. Und insofern plädiert er dafür, das Kategoriendenken aufzugeben. Ich glaube, das ist sogar sein originaler Wortlaut. Und das Ganze eher als eine Ergänzung zu verstehen, wenn ich sage, mit Blick auf den Schadensersatz statt der Leistung müssen wir durchaus auch noch in die Paragraphen 281 bis 283 und 311a Absatz 2 hineinschauen. Ich finde das ein schönes Beispiel für eine junge rechtsgeschichtliche Arbeit. Ich finde, es ist manchmal zu wenig selbstverständlich, dass man auch in die Gesetzgebungsmaterialien nochmal reinschaut, wenn man eine gute Lösung sucht. Zugleich muss ich für mich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Unterscheidung mir in der Prüfung tatsächlich auch helfen würde. Am Ende des Tages brauche ich ja immer noch eine Anspruchsgrundlage und da konnte ich jedenfalls bei der ersten Lektüre aus diesem Beitrag noch nicht so ganz klar heraussehen, wie ich da doch aus dieser Dichotomie der Anspruchsgrundlagen entweder für den Schadensersatz nehmen oder denjenigen statt der Leistung ausbrechen kann. Vielleicht muss ich ihn einfach noch ein zweites Mal lesen und dann werde ich das verstehen. Jedenfalls aber, weil das Thema für Sie so wichtig ist, nehmen Sie mal zur Kenntnis, dass es da auch jüngere Beiträge dazu gibt, die das Ganze nicht so streng sehen und die da auch gute rechtsgeschichtliche Argumente dazu haben und lesen Sie es vielleicht einmal und lesen Sie es dann, wie vielleicht ich heute Abend oder morgen auch noch ein zweites Mal, um zu verstehen, inwieweit Ihnen das dann vielleicht entgegen meiner Intuition doch bei der Prüfung in der Klausur helfen könnte. Und das bringt mich zu meinem dritten Beispiel, nicht zu meinem dritten Beispiel, sondern zu meiner dritten Literaturstelle, die ich Ihnen empfehlen möchte. Ein Beitrag aus der Feder von Lynn-Karin Fischer aus der Verbraucher und Recht, VUR 2024, 163 bis 168. Bei mir ist im Back-Online-Abo drin, die Verbraucher und Recht. Schauen Sie mal, ob bei Ihnen auch. Der Beitrag ist ganz simpel und kurz überschrieben: Quo Vadis 306 BGB. 306 BGB darf Ihnen geläufig sein. Da geht es um die Rechtsfolgen von unwirksamen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Was passiert damit, wenn Sie ein Klauselverbot haben und darunter subsumieren und sagen, ja, Klausel unwirksam oder nicht mit einbezogen? Was passiert dann? Grundsätzlich lesen Sie den 306 und sagen, naja, wird nicht Vertragsbestandteil, wird nicht berücksichtigt, dann müssen wir halt, Sie kennen das mit der Blue Pencil Rule, einfach das wegstreichen, was drumherum irgendwie in dem Sinnzusammenhang steht und dann lesen wir einfach den Vertrag bzw. die AGB ohne die entsprechend inkriminierte Klausel. Ganz so einfach ist es aber tatsächlich nicht. Und ich bilde Ihnen ein Beispiel, das ist das Einzige, was ich bei diesem Aufsatz von Fischer vermisst habe, aber deswegen gebe ich es Ihnen ja, dann können Sie auch vielleicht diesen Beitrag etwas besser verstehen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Unternehmer-Verbraucher-Konstellation, also klassisches Terrain des AGB-Rechts, und Sie haben eine Schadensersatzklausel drin, die die Verbraucherin einseitig benachteiligt. Missbräuchlich 307 Absatz 1 ist unwirksam. Jetzt würden Sie an sich wahrscheinlich den 306 Absatz 2 so lesen, dass Sie sagen, wenn jetzt diese Schadensersatzklausel wegfällt, mit vielleicht einem pauschalierten oder sonstigen überhöhten oder nicht angemessenen Schadensersatzbeitrag, der da geschuldet wird, dann tritt an die Stelle dieser Klausel das dispositive Re Gesetzesrecht. Dispositives Gesetzesrecht bedeutet, oder sonstiges Gesetzesrecht bedeutet im Zweifel 280 Absatz 1, vielleicht auch die 281 folgende, je nachdem, wo Sie gerade unterwegs sind. Und das bedeutet, auch wenn die Klausel unwirksam ist, kann es trotzdem einen Schadensersatzanspruch, in diesem Fall des Unternehmers gegen die Verbraucherin, geben. Das ist also durchaus denkbar. Der BGH macht das auch regelmäßig. Ja, wenn er es nicht direkt aus dem Gesetz herausliest, macht er so etwas mit einer ergänzenden Vertragsauslegung. Also man versucht gewissermaßen diese Lücke, die dadurch die AGB-Unwirksamkeit oder Nichteinbeziehung gerissen wird, die versucht man irgendwie zu schließen. Und das kann man mit guten Gründen auch aus dem 306 herauslesen. Nur, es macht jemand anders. Und dieser jemand ist nicht irgendjemand, sondern immerhin der Europäische Gerichtshof. Der hat ja zumindest, soweit wir eine Verbraucher-Unternehmer-Konstellation haben, im Anwendungsbereich der sogenannten Klauselrichtlinie, die ja inzwischen auch schon über 30 Jahre alt ist, aber immer noch in Kraft und die Grundlage ist, jedenfalls für die Neufassung seit auch schon mehr als 20 Jahren der Paragraphen 305 folgende BGB, da hat der EuGH was dazu zu sagen. Und der EuGH sagt, naja, eigentlich wollen wir hier diese Lücke nur überhaupt füllen, die durch die Unwirksamkeit der Klausel entstanden ist, wenn der Vertrag, wie der EuGH ein bisschen schummerig sagt, sonst undurchführbar wäre. Wenn ich also an dem primären Pflichtenprogramm des Vertrages dann damit irgendein Problem hätte. Aber gerade der Schadensersatz ist ein Fall, wo der EuGH sagt, nö, daraus, wenn wir die Klausel nicht anwenden, erwächst nicht unbedingt eine Undurchführbarkeit des Vertrages als solcher. Wenn eine Schadensersatzklausel unwirksam ist, mit der sich ein Unternehmer selbst Schadensersatz generös einräumen wollte, dann sagt der EuGH, gibt's halt einfach gar keinen Schadensersatz. Also nix Füllung durch ergänzende Vertragsauslegung oder dispositives Gesetzesrecht 280 Absatz 1. Nein, sagt der EuGH, wenn du deinen Schadensersatzanspruch in AGB überziehst, lieber Unternehmer, dann gibt's halt gar keinen Schadensersatz. Sehr gewöhnungsbedürftig. Ob das die Klauselrichtlinie hergibt, man weiß es nicht, aber der EuGH hat es gesagt. Ob das der 306 hergibt, ja wohl eigentlich nicht. Und jetzt im Moment so ein bisschen der offene Streit, inwieweit man sich da dem EuGH fügen muss oder ob man vielleicht doch noch den einen oder anderen dogmatischen Ausweg bekommt, um irgendwie diese Bindungswirkung der EuGH-Entscheidung einzuhegen. Es ist ein Problem, weil der Wortlaut des 306 BGB so klar in eine andere Richtung geht. Darauf kommt man auf dieses Problem eigentlich nicht, wenn man von diesem Fall nicht gehört hat. Also an der Stelle tatsächlich ein bisschen leider, ich versuche das ja selten zu erwähnen, aber an der Stelle tatsächlich was zum Auswendiglernen. Da muss man sich einfach gedanklich bei 306 einen Knoten ins Taschentuch machen und sagen, Vorsicht, da waren Probleme in Verbraucher-Unternehmer-Konstellationen. Ist das mit der Lückenfüllung so eine Sache? Wenn das gegen die Verbraucherin geht, kann man vielleicht einfach die Lücke bestehen lassen und dann gibt es einen bestimmten Unternehmer Anspruch einfach gar nicht. Deswegen dogmatisch sehr unbefriedigend, weil ja, damit irgendwie fast schon so ein Strafelement zulasten der Unternehmerin drin ist, das eben auch vom Wortlaut des 306 und von der Geschichte des 306, dem Telos, ganz stark abgeht. Aber Sie haben es jetzt mal gehört, vielleicht wenn Sie Glück haben oder wenn die AGB-Vorlesung Ihres Vertrauens nochmal bei Ihnen vorbeikommt, fragen Sie einfach nochmal nach. Das ist eine aktuelle Entscheidung, die vielleicht noch nicht jeder kennt, aber da über das Thema gibt es tatsächlich auch schon mehrere Aufsätze. Derjenige, den ich Ihnen jetzt empfohlen habe, ist eigentlich nur der letzte in einer Reihe und da versuchen Sie einfach mal, das vielleicht auf eine Karteikarte zu bringen, das ein paar Mal nochmal zu wiederholen, damit wenn Sie über diese Konstellation dann stolpern, damit Sie wirklich auch wach werden und wissen, dass Sie da vielleicht ein bisschen diskutieren müssen, bevor Sie das in der einen oder anderen Weise entscheiden. Ich glaube, vertretbar ist an der Stelle im Moment trotz EuGH-Entscheidung einfach wegen des anderweitigen Wortlauts des 306 BGB noch alles. Und das bringt mich dann zur Rechtsprechung bzw. zu den beiden Entscheidungen, die noch übrig sind. Das Verfassungsgericht, und das war schon die schwierigste Entscheidung für heute, haben wir ja schon einmal besprochen. Da kommt zunächst eine Entscheidung des LG München 1, die ist schon ein bisschen älter, aber sie wurde erst jetzt vom OLG bestätigt. Entscheidung kommt vom 15. Dezember 23, Aktenzeichen 2O8062 aus 22. Und die Überschrift lautet, sie klingt an bereits im Titel dieser Fußnote, Mückenplage, und zwar Mückenplage beim Pferd. Mal wieder ein Pferdefall. Es gibt ja so viele Pferdefälle, die ich Ihnen vorenthalte, damit einfach nicht jede Fußnote ein Pferd drankommt. Es wird aber viel gestritten vor deutschen Gerichten über Pferde. Hier ist mal ein Fall, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Also, worum ging's? Wir haben ein Pferd, das wird für 3.500 Euro gekauft. Nicht das teuerste Pferd aller Zeiten, aber immerhin gar nicht so wenig Geld. Und kurz nachdem das Pferd übergeben wurde, bekommt das Pferd ein sogenanntes Sommerexzem. Da muss natürlich auch ich nachschauen, was das ist. Ein Sommerexzem ist eine allergische Hautkrankheit. Und diese Hautkrankheit, da ist es in der Wissenschaft ein bisschen unklar, ob das eine genetische Komponente hat. Tendenziell sagt man wohl ja, es gibt Pferde mit einer entsprechenden genetischen Disposition. Und da kann es eben mal sein, dass diese Hautkrankheit ausbricht. Soweit klingt das noch nach einem Sachmangel, der bereits bei Gefahrübergang auftrat. Aber hier die Besonderheit, dieses Sommerexzem, das tritt auf, auch bei Pferden, die diese genetische Komponente haben, nicht irgendwann, sondern erst, wenn das Pferd einen Mückenstich bekommt. Also wir brauchen, so wie wir das in diesem Sommer erleben, irgendwie so eine kleine Mückenplage, zumindest ein kleines Tierchen, das das Pferd sticht. Und dann erst, wenn der Mückenstich kommt, dann erst wird dieses Sommerexzem, diese Krankheit ausgelöst. Das Pferd in Reaktion, um das für sie etwas veranschaulichen, das kratzt sich dann wie ein Mensch, der sich nicht disziplinieren kann, an diesen Stichen und scheuert sich da auf. Und das sieht nicht nur unschön aus, sondern das lähmt das Pferd auch ein Stück weit. Also es ist einfach nicht mehr so beweglich und kann nicht mehr so gut geritten werden. Und damit ist es, sagen wir mal, von den Folgen her auf jeden Fall nicht das, was man sich gewünscht hat, als man ein makelloses Pferd sich bestellt hat. Ist nur die Frage, wo liegt der Sachmangel? Erst dann, wenn die Mücke sticht, haben wir dann erst den Sachmangel, dann wäre er nicht bei Gefahrübergang vorgelegen. Das ist eigentlich gar kein Problem des 477, das sie ja häufig haben mit dem, der Beweisleistung, mit dem Gefahrübergang, sondern es ist einfach die Frage, erst mit Mückenstich Sachmangel oder bereits bei der genetischen Disposition. In letzterem Falle, die genetische Disposition war ja schon seit der Geburt des Pferdes überhaupt da. Ich glaube, meine Intuition wäre gewesen, zu sagen, das Pferd ist schon von sich aus mangelhaft. In Unkenntnis dessen, wie viele Pferde diese genetische Disposition haben, das habe ich noch nicht so herausbringen können. Ja, es wäre theoretisch denkbar, dass 30% der Pferde diese genetische Disposition haben. Ich kann mir das aber eigentlich fast nicht vorstellen, denn dann wird ja das Ekzem sehr schnell durch den Mückenstich ausgelöst. Also würde ich jetzt wahrscheinlich schätzen, dass es eher nur 1% ist der Pferde, und da würde ich dann schon tatsächlich von einem Tiermangel bzw. über 90 ABGB Sachmangel sprechen. Aus meiner Sicht, der bei Gefahrübergang vorliegt, denn aus meiner Sicht ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass solche Tiere irgendwann mal von der Mücke gestochen werden. Da kann man ihnen umhängen, überhängen, wie man will. Über die Lebensdauer seines, über die Dauer seines Lebens kann sich wahrscheinlich, können sich viele Pferde nicht gänzlich davor schützen. Dagegen kann man sagen, naja, wenn das Pferd nicht gerade erst 3 Tage alt ist, warum wurde es dann bisher nicht gestochen? Also irgendwo da in diesem etwas unklaren Bereich ist der Fall gelagert, und ich habe Ihnen jetzt gesagt, was meine Intuition wäre, nämlich, dass ich tendenziell den Sachmangel bejahen würde. Tatsächlich, das LG München 1 und auch das OLG haben das jetzt anders gesehen und haben gesagt, nein, erst mit dem Mückenstich tritt diese Krankheit auf, und offenbar haben diese Gerichte es für ausreichend unwahrscheinlich gehalten, dass dann mit diesem Mückenstich die Krankheit ausbricht. Vielleicht, weil nicht automatisch mit jedem Mückenstich die Krankheit ausbricht. Und das führt tatsächlich dazu, dass dann die Entscheidung lautete, kein Sachmangel bei Gefahrübergang, nicht allein aufgrund der genetischen Disposition, und deswegen keine Gewährleistungsansprüche, kein Rücktritt und, vom Kaufvertrag und Rückerstattung des Kaufpreises. Das wäre etwas, was ich wunderbar in der Klausur einfügen ließe. Und ich bringe Ihnen auch deswegen diesen Fall, weil ja, ich eine andere Intuition hatte als die Gerichte, weil man daran aber, glaube ich, auch erkennen kann, es geht hier, wie so häufig bei, in Jura, nicht so sehr um das Ergebnis. Da kann man das eine oder das andere vertreten. Es ist wichtig, dass Sie die einzelnen Details des Falles würdigen. Für Sie immerhin etwas einfacher als jetzt bei meiner vielleicht etwas kurzen Recherche in die tiermedizinische Welt, dass Sie alle Details, die für Ihre Abwägung wichtig sind, schon im Sachverhalt vorfinden. Die müssen Sie würdigen. Da müssen Sie vielleicht auch mal kreativ noch ein, zwei Zusatzargumente ersinnen, und dann entscheiden sich in die eine oder andere Richtung. In welche Richtung ist es dann letztlich egal? Hauptsache, Sie haben das ganze Ergebnis offen von beiden Seiten beleuchtet und sorgfältig abgehoben. Und so komme ich dann zur letzten Entscheidung für diese Juli-Fußnote. Eine, die mit einer Verbandsklage erstritten wurde vom OLG Nürnberg. Entscheidung vom 30. Januar 24, Aktenzeichen 3U 1594 aus 23. Wie immer, der Link zum Volltext in den Shownotes. Worum ging's? Vertragsschluss im E-Commerce habe ich drüber geschrieben, und Sie ahnen, das ist ein Thema, das mich beschäftigt, jedenfalls wenn Sie in der Vergangenheit bei den Fußnoten zugehört haben. Ich sage Ihnen aber erstmal, worum es in diesem Fall ging. Ein großer deutscher Discounter, ich glaube, man darf hier auch offen sagen, wer das ist, weil das offen berichtet ist, Netto Online, hatte in seinen AGB geschrieben, dass für den Online-Versand von Waren, den ja viele Supermärkte heutzutage anbieten, dass dort, wann dort der Vertragsschluss zustande kommt. Und sie haben festgelegt, das soll bitte sehr spät der Fall sein, also nicht schon, wenn ich dort auf jetzt zahlungspflichtig bestellen klicke, sondern erst später, allerdings auch nicht mit der Bestellbestätigung oder mit irgendeiner Versandbestätigung, sondern erst mit Zusendung der Ware. Das ist womöglich vielleicht sogar auch mit Ankunft der Ware zu verstehen. Jedenfalls aber ja, nicht früher als in dem Moment, wo die das Paket dann auf die Reise gehen. Erst dann soll der Vertrag geschlossen sein. Hintergrund ist natürlich klar, die checken nicht so ganz genau, was sie am Lager haben. Also sagen sie, sie wollen gar nicht vertraglich gebunden sein. Zu Lasten des Kunden warten sie jetzt erst einmal ab. Und erst dann, wenn sie sich wirklich dazu entschließen, das Paket zu verschicken, dann soll der Vertrag geschlossen sein. Sie erinnern sich an einen Beitrag aus meiner eigenen Feder, den ich Ihnen da vor ein paar Monaten mal empfohlen hatte, wo ich gesagt hatte, hoppla, ob das so geht. Aus meiner Sicht ist eher schon jedenfalls bei Geschäften im elektronischen Geschäftsverkehr 312 IJ, wo man den Warenbestand digital erfassen kann, da müsste eigentlich schon mit dem Buttonklick ein Vertrag zustande kommen. Egal, dieser Aufsatz war dem OLG noch nicht bekannt, oder wenn er ihm bekannt gewesen sein sollte, diese Diskussion, dann ist es darum nicht eingegangen, musste es auch nicht, denn es ging hier vor allen Dingen von der Verbraucherzentrale, die diese Verbandsklage angestrengt hat, um die Situation, dass tatsächlich dieser Netto-Online-Shop den Vertrag sogar dann erst mit Zusendung der Ware entstehen lassen wollte, wenn der Kunde Vorkasse ausgewählt hatte. Und darum nur drehte sich dieser Fall, dass selbst bei einer Vorkasse, die vereinbart wird, dann der Vertrag erst zustande kommen soll mit der Zustellung oder mit der Zusendung der Ware, wie es hieß. Und da sagt das OLG, naja, Vorkasse heißt doch in der Regel, ich zahle sofort. Und jetzt wissen wir halt aber nicht, wann Netto Online sich bequemt, die Sendung zu verschicken. Das können ja, so war es tatsächlich auch auf der Seite von Netto Online angegeben, durchaus im Einzelfall auch mal 10 Werktage sein. Ist es jetzt mir als Verbraucher vor dem Hintergrund von 307 Absatz 1 BGB, AGB-Prüfung zumutbar, 10 Werktage lang im Ungewissen gelassen zu werden, ob dieser Vertrag geschlossen wurde oder nicht? Ich habe aber das Geld per Vorkasse schon längst gezahlt. Nein, sagt das OLG Nürnberg, das kann wohl nicht sein. Wenn ich zahle, dann werde ich doch nicht irgendwie ins Blaue hineinzahlen wollen auf einen für halb ewig unsicher geschlossenen Vertrag, sondern ich zahle im Regelfall auf eine schuldrechtlich bereits bestehende Causa hin. Das ist die Zahlung, ist die Erfüllung eines bereits bestehenden schuldrechtlichen Vertrages. Und dass das 10 Tage sein soll, bevor im Einzelfall dann der Vertrag zustande kommt, kann nicht sein. Deswegen Netto Online AGB an dieser Stelle unwirksam. Das heißt, Vertragsschluss regelt sich dann nach allgemeinen Bestimmungen. Und da sind sie dann, da musste das OLG Nürnberg, weil nur die Klausel angegriffen war, nicht mehr hingehen. Aber wenn ich das jetzt in eine Klausur baue, dann sind sie gewissermaßen nach der Invalidierung der Klausel genau in dem Bereich, den ich in meinem Aufsatz beschrieben habe, wo sie nämlich überlegen müssen, ja, wann kommt denn eigentlich der Vertrag zustande, wenn eine solche Klausel nicht da ist? Da wären Sie jetzt übrigens in einem Bereich, wo der EuGH sagen würde, jetzt müssen Sie da irgendwie die Lücke füllen, sonst ist der Vertrag nicht durchführbar. Da würde jetzt also der EuGH auch nichts gegen die Lückenfüllung einzuwenden haben. Ja, und dann müssen Sie diskutieren. Sie erinnern sich an das, was ich Ihnen damals geschildert habe. Herrschende Meinung heute wohl, dass das Angebot abgegeben wird, indem ich zahlungspflichtig bestellen klicke und die Annahme dann, wenn ich nicht die Bestellbestätigung, sondern die Auftragsbestätigung bekomme, aus meiner Sicht überzeugender eher, dass mit der Präsentation des Buttons ein Angebot des Unternehmers an mich ergeht und dass ich durch das Klicken des Buttons, insbesondere dann, wenn Verfügbarkeit positiv beantwortet war, dass dann schon mit dem Buttonklick der Vertrag zustande kommt und ich das Angebot annehme. Das will ich jetzt aber nicht in extenso wiederholen. Was ich allerdings tue, ist, dass ich an dieser Stelle nochmal Ihnen den Link für den inzwischen endlich online erschienenen und im Open Access erschienenen Beitrag aus meiner Feder verlinke. Der spinnt also diesen Faden des OLG Nürnberg an der Stelle nochmal fort und es ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr klausurrelevantes Thema. Ich will mich selbst nicht zu wichtig nehmen und weiß nicht, wer jetzt diesen Beitrag aus der ZDIW, den ich da geschrieben habe, tatsächlich mal liest. Aber mit der Entscheidung des OLG Nürnberg, glaube ich, kann man schon sagen, BGB-AT ist nicht nur für sich wichtig, sondern erfährt durch so eine Entscheidung doch auch nochmal eine gewisse Fallrelevanz. Und was immer an aktuellen Fällen kommt, das muss tatsächlich, sagt die Erfahrung, das wird tatsächlich irgendwann in den Prüfungen und auch in der im Examen auftauchen. Es ist ja der Sache nach nicht schwer, man darf es noch einmal gehört haben. Dafür sind Sie jetzt gewappnet und damit entlasse ich Sie in einen für Sie hoffentlich vielleicht schon ein bisschen erholungsreichen Sommer. So Sie noch Klausuren vor sich haben, wünsche ich Ihnen alles Gute dabei. Sie werden das schon gut machen und freue mich dann, Ihnen 100% pünktlich die Augustnote servieren zu dürfen. Bis dahin eine gute Zeit und bis bald.